Lieber Herr Jesus Christus, du kennst unsere Herzen und du kennst auch all die unter uns, die dir von ganzem Herzen nachfolgen wollen, die dein Wort wirklich ernst nehmen wollen. Sie wollen nicht zu den Liberalen gehören, die sich liberalisiert haben von deinem Wort. Herr, und ich bitte dich, dass du uns so segnest wie damals die Emmaus-Jünger, was heute im Lehrtext war für den heutigen Tag. Und sie sagten später, brannte nicht unser Herz, als wir merkten, wie er uns die Schrift auslegte. Lieber Herr, ich bitte dich um deinen Segen, dass auch die heutige Auslegung der Schrift, dass das alles in deinem Sinne ist. Und dass wir das annehmen können. Du weißt, dass ich das tue mit einem guten Gewissen vor dir. Ich weiß, dass andere Menschen manches anders sehen. Ich bin der Überzeugung, dass das so richtig ist. Und wenn ich schief liege, dann schenkt das meine Geschwister mich korrigieren. Korrigiere du mich. Ich möchte jederzeit offen sein für dein Reden. Ich bitte dich aber, Herr, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort so verstehen können, wie es auch gemeint war. Wir brauchen dazu das Reden deines Heiligen Geistes. Wir brauchen deine Kraft. Deine Weisheit, die Besonnenheit, die dein Heiliger Geist schenkt. Und wir brauchen die Liebe untereinander, die uns verbindet. Wir bitten dich um deinen Segen, Herr, um offene Ohren, offene Herzen und um volle Konzentration. Amen. Ihr merkt, die heutige Predigt ist fällt irgendwie etwas aus dem Rahmen. Ich weiß, dass das, was ich euch heute lehre, dass es Leute gibt, und ich glaube, es sind überzeugte Glaubensgeschwister, die das anders sehen. Die glauben, man muss die Bibel, den Text so nehmen, wie er dasteht und eins zu eins umsetzen auf heute, ohne zu bedenken, in welche Situation ist das gesagt worden, in welche Zeit ist das gesagt worden, was waren es für Umstände. Man nennt das Biblizismus. Ich habe mir zwei Predigten diesbezüglich angehört im Internet. Ich habe mich mit diesem lieben Bruder, dem habe ich auch geschrieben, dass ich glaube, dass er wirklich falsch liegt, dass er schief liegt. Aber die gleiche Auseinandersetzung habe ich schon vor 50 Jahren geführt. Nur das ist ein rechter Christ, wo die Frauen, wenn sie verheiratet sind, mit Kopftuch sind. Denn Paulus hat es gesagt. Da war so ein Traktat. Ich habe geschmunzelt darüber. Ich habe es an die Bibelschule weitergegeben. Ich wusste nicht, was für einen Brand ich auslöse. Wie viel Verunsicherung ich ausgelöst habe. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Ding versteckelt. Und ganz liebe Glaubensgeschwister haben gemeint, wir sind nur dann richtig Christen, wenn wir alles genau hundertprozentig so machen, wie in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur. Ihr macht es nicht so. Paulus konnte zum Beispiel in Korinth sagen, sagt euch nicht der normale Menschenverstand, also er plädiert an den normalen Menschenverstand, das lange Haar der Frau zur Zierde, dem Mann aber zur Schande gereicht. So einen Satz hätte er nie in Israel gesagt. Warum? In Israel, da gab es Nazaräer. Was war das Kennzeichen eines Nazaräers, das äußere Kennzeichen eines Nazaräers, eines Gottgeweihten? Wer weiß das? Bitte? Ja, sie hatten lange Haare. Du darfst kein Schermesser auf dein Haupt kommen lassen. Simson ist die Geschichte dafür. Das heißt, in einer unterschiedlichen Kultur hat sich der Paulus hingestellt und hat ganz andere Sachen gesagt. Und ich möchte euch heute eine Hilfestellung geben. Einfach eine Hilfestellung. Ich habe genügend Blätter da, die habe ich draußen liegen. Und das ist von Professor Dr. Baum. Er ist theologischer Lehrer an der Freien Evangelischen Hochschule in Gießen. Aus meiner Sicht die beste Ausbildungsstätte, die Deutschland zu bieten hat, was bibeltreue Theologie anbelangt. Und ich bitte euch, Männer wie Frauen, nehmt den Zettel mit und dann geht auf eines dieser Videos und hört euch das in aller Ruhe an. Denn ich werde das nicht alles sagen können, was er bringt. Und er hilft dabei. Bevor ich noch den Text bringe, ich will noch mal ein Beispiel sagen. Überall, wo ich hingekommen bin, als Prediger, habe ich erst mal eins gemacht, auch in Oberisischheim übrigens, man hat sich zwar nicht dran gehalten, aber ich habe es immerhin gesagt. Ich bin dann hingekommen, die Bibelstunde, und habe dann gesagt, einen Vortrag gehalten, wie legen wir die Schrift aus und warum? Und ein Beispiel in diesem Vortrag war damals ein Witz. Zwei Leute unterhalten sich. Sagt der eine, ich fahre in Urlaub nach England. Du fährst nach England? Das würde ich mir dreimal überlegen. Ja, warum denn das? England ist doch saugefährlich. England ist gefährlich? Was ist denn, Terrorismus oder was? Nein! In England regnet es oft. Na ja, Wasser. Nein! Da regnet es Katzen und Hunde. Im Englischen heißt es, es regnet in Strömen, heißt in Englisch, it's raining cats and dogs. Es regnet Katzen und Hunde. Das ist einer, der hat das ganz wörtlich genommen. Und ihr merkt, dass das manchmal das Falsche ist. Origenes, der Kirchenvater, hat Matthäus 19 gelesen. Und da hieß es, es gibt, sagt Jesus, Verschnittene um des Reiches Gottes willen. Er hat sich kastrieren lassen. Einige Jahre später hat er gemerkt, dass es so nicht gemeint war. Zu spät. Ich möchte gerne, dass ihr sowas vorher wisst. Ich möchte aber nicht, dass irgendeiner denkt, ich sei ein liberaler Theologe. Nein, ich will nur, dass das Wort Gottes, dass wir die Bedeutung rausbekommen, die es damals hatte bei den Leuten, die es damals gesprochen hatten. Und was, wenn wir das verstanden haben, deshalb den Vortrag von Professor Dr. Baum, und wenn wir diese Dinge verstanden haben, dann kann ich es umsetzen. Und ich picke mir nicht nur das raus, was mir passt. Über 1700 Jahre Kirchengeschichte. Also sagen wir mal ab 300 bis 1800. Kann man gar nicht sagen, bis 1900, 1600 Jahre. Da hat man immer betont, die Frau sei dem Mann untertan. Man hat sie nicht gefördert, man hat sie nur ans Haus binden wollen, alles. Im Judentum war das auch so. Obwohl in jedem, so wurde es mir gesagt, in jedem Gottesdienst, an jedem Schabbat, wird Sprüche 31 gelesen. Und Sprüche 31, ihr könnt das selber nachlesen, Loblied der treuen Hausfrau oder der tüchtigen Hausfrau. Und die schafft Ecke an. Noch vor 100 Jahren war die Frau nicht geschäftsfähig. Die durfte auch keinen Führerschein machen. Also vor 50 Jahren war das noch, oder vor 60 Jahren. Also lauter so Sachen. Man hat einfach eine Bibelstelle genommen, hat damit andere unter Druck gesetzt. Warum haben sich die Männer nicht gesagt, okay, das ist die Anordnung, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Ich bin jetzt ja Mann. Und da heißt es hier, Ach, ist interessant in Epheser 5. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Wenn die christlichen Männer das alles so gemacht hätten, gäbe es kein christliches Machotum. Denn der Maßstab, ich soll meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, da bin ich auf die Vergebung meiner Frau angewiesen, weil es mir nicht jeden Tag und jede Stunde gelingt. Versteht ihr das? Und diese Botschaft war revolutionär in der damaligen Zeit. Die war wirklich revolutionär. Während, dass sich die Frau dem Mann unterordnet, das war damals Kulturgut. Dem geht Baum nach. Ich weiß, das war heute eine längere Vorrede. Aber ich mache es einfach deshalb, weil die Sache mir so schwierig ist oder mir so am Herzen liegt. Und mir tut es leid, wenn liebe Glaubensgeschwister auf einmal glauben, ich muss die einzelnen Bibelstellen jeden Punkt genauso übernehmen. Natürlich, wenn da steht, du sollst nicht töten, natürlich sollte man das dann ernst nehmen. Aber selbst diese Aussage stimmt so nicht. Im Hebräischen steht was anderes als wie du sollst nicht töten von den 10 Geboten. Wenn ihr lest, in 2. Mose 20, in den Geboten steht es, du sollst nicht töten. Ein Kapitel später heißt es, wenn Leute fremde Götter ins Land bringen, die sollt ihr töten. Was jetzt? Töten oder nicht töten? Da steht ein anderer Begriff, besser gesagt ein hebräischer Begriff mit einer anderen Endung. Und die hebräische Sprache unterscheidet zwischen töten aus Versehen, töten im Auftrag des Staates als Richter oder als Soldat und töten, um sich persönlich einen Vorteil zu verschaffen. Und genau das steht da. Hans-Jörg Henning hat ein Büchlein darüber geschrieben, über lauter solche Stellen. Versteht ihr? Es kann aber nicht jeder alle diese Bücher gelesen haben. Aber deshalb ist Gemeinde da, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, dass sie das Wort Gottes richtig verstehen. Deshalb hat Gott mich damals nach Krishona berufen. Nicht, dass ich da was lerne und mich weiterbilde und dann später alles verheimliche und euch nur das Gleichnis vom reichen Jüngling erzähle. Entschuldigung, das klingt ein bisschen kämpferisch, aber es ist ganz ehrlich so gemeint. Deborah, eine Frau, die ihre Berufung lebte. Bei diesem Vorspann wisst ihr jetzt schon ein bisschen, wo es so ein bisschen lang geht. Ich möchte uns das vorlesen. Wir haben das alles hier auch schön. Ihr könnt mitlesen. Vielleicht mache ich hier oder da mal eine Zwischenbemerkung. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, nachdem Ehud gestorben war. Ehud war auch einer dieser Richter. Und solange der Richter gelebt hat, blieb das Volk eigentlich beim Wort des Herrn. Bei dem, was eben gelesen worden ist in der Lesung aus Josua 24, wo sich die Leute dazu verpflichtet hatten, Gott zu dienen. Und der Josua hat gesagt, du hast es noch im Ohr, ne? Der Josua hat es noch gesagt, wenn ihr euch nicht dran haltet, dann zieht sich Gott zurück und es hat negative Folgen. Und genau das war das. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, nachdem Ehud gestorben war. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der in Hazor König war. Sein Heeresoberster war Sisera, der wohnte in Harosheth Goyim. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn, zu Yahweh. Denn er, dieser Sisera, hatte 900 eiserne Wagen. Das war damals die top-militärische Ausstattung. Ich sage euch das schon mal jetzt. Vielleicht kommt es nachher nochmal, aber Israel waren die Streitwagen mit Pferden vorne dran verboten, untersagt. Denn sie sollen auf die Hilfe des Herrn harren. Später hat dann der Salomo trotzdem die Streitwagen eingeführt. Aber Israel durfte nach dem Gebot Gottes solche militärische Top-Ausrüstung nicht haben. Ist interessant, schon mal nachzudenken. Und er quälte die Söhne Israel mit Gewalt 20 Jahre. 20 Jahre. 20 Jahre, die Menschen getrauten sich nicht mehr auf die Straße, die Menschen getrauten sich nicht mehr, die Felder zu bestellen. Wisst ihr, was passiert, wenn die Felder nicht mehr bestellt werden? Die Frauen trauten sich nicht mehr auf die Straße, weil sie vergewaltigt wurden. Es war eine ganz schlimme Sache. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau des Lapidot, also eine verheiratete Frau, war Richterin in Israel zu jener Zeit. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Und die Söhne Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht. Also im Gebirge Ephraim, da stehen sehr, sehr wenig Palmen, weil die Palmen es lieber warm lieben. Und da war eine Palme und da hat sich die Deborah immer hingesetzt. Und ihr merkt daran, es gab schon eine Tradition. Wenn ich Fragen habe, da gehe ich zu Deborah. Wo finde ich die Deborah? Nein, nicht zu Hause. Da würden ja würde die Familie die Gespräche mitbekommen. Das geht doch nicht. Und die Deborah saß auch nicht zwischen den Toren und hat dort Recht gesprochen und hat den Männern ihren Platz streitig gemacht. Das hat sie nicht gemacht. Die Deborah hat sich unter die Palme gesetzt. Vielleicht war auch eine kleine Hütte da und sowas. Aber das war schon klar, ach, die Deborah-Palme. Die hat man genannt, die Deborah-Palme, weil da immer die Deborah sitzt. Ihr merkt, die hat da schon jahrelang gewirkt und hat Recht gesprochen. Recht gesprochen heißt aber, dass sie Gottes Recht gesprochen hat. Sie hat die Menschen gelehrt, was der Wille Gottes ist. Und sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesch in Naphtali, rufen. Und sie sagte zu ihm: Hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten, geh hin, zieh auf den Berg Tabor, nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtali und von den Söhnen Sebulon. Ich aber, sagt Gott, ziehe Sisera, den Heeresobersten Jabins, zu dir heran an den Bach Kishon mit seinen Wagen und seiner Menge, und ich gebe ihn in deine Hand. Also, wir haben es ja, ihr habt es schriftlich vor euch. Könnt ihr das auch erkennen? Hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten? Das heißt, der Barak wusste, was zu tun ist. Der Barak hatte eine Berufung. Aber der Barak hat sich aus bestimmten Gründen nicht getraut. Deshalb gilt er für viele Leute als ein Schlappschwanz. Warum aber ist er denn im Hebräerbrief bei den Glaubenshelden erwähnt? Der Barak hatte ein Problem gehabt. Woher weiß ich das? Wisst ihr, als die Bibel übersetzt worden ist ins Griechische, die sogenannte Septuaginta, ich glaube im 2. Jahrhundert vor Christus, konnten viele Leute nicht mehr Hebräisch, weil da ja keine Vokale dabei sind. Es ist ja nur Konsonantschrift und da gibt es kein Satzzeichen, gibt es nicht, es ist eine durchgehende Schrift, es ist also nicht einfach zu lesen. Und dann haben sie die auf Griechisch übersetzt. Und da gibt es eine Bemerkung, weil wohl manche Leute gedacht haben, der Barak sei ein Schlappschwanz. Die Bemerkung, die da eingefügt worden ist, lautet: Den Barak wusste nicht, wann er losschlagen sollte. Die Prophetin hatte das Wort Gottes, sie hatte den Geist Gottes. Der Barak hatte den Geist Gottes so nicht. Wir sind vor Pfingsten, bitte. Den Geist Gottes hatten damals nur ganz auserwählte Leute. Und weil er das nicht wusste, er hat gesagt, woher soll ich wissen, wann? Hat er es nicht unternommen. Aber die liebe Deborah, die hat ihm die Botschaft weitergegeben. Vers 8, da sagte Barak zu ihr, wenn du mit mir gehst, dann gehe ich. Klammer auf, du hast eine ganz spezielle Verbindung zu Gott. Gott redet mit dir persönlich, mit mir so nicht. Wenn du mitgehst und du gibst das Startsignal, dann tue ich das, wozu ich berufen bin. Und das war kein leichter Job. Wenn du aber nicht mit mir gehst, da gehe ich auch nicht. Und da sagte sie, ich will gerne mit dir gehen. Wie konnte die das? Die war doch verheiratet, die hätte doch erst ihren Mann fragen müssen. Merkt ihr, wenn wir zwischen den Zeilen so ein bisschen hören, dann merken wir, das war alles ein bisschen anders. Wisst ihr, ich habe den Eindruck, der Labidot, der ist mir so sympathisch geworden in der Vorbereitung für diese Predigt, der wusste, meine Frau, sie ist Richterin und Prophetin und ich unterstütze sie, wo es nur geht. Das ist der Job des Mannes. Nicht nur die Frau unterstützt den Mann, sondern auch der Mann, weil er seine Frau lieben soll, wie Christus die Gemeinde. Und er wusste, die Deborah, ich kann dem zusagen, dass ich mitgehe, ich kriege zu Hause deshalb keine Szene. Bei uns zu Hause läuft es nicht so wie zwischen Abraham und Sarah. Von solchen Konflikten wird nichts in der Bibel geschildert in dieser Ehe. Fand ich sehr interessant. Ich will gehen. Und dann sagt aber die Deborah noch, nur, dass dann die Ehre nicht dir zufällt auf dem Weg, den du gehst, denn in die Hand einer Frau wird der Herr Sisera verkaufen. Ich lege den jetzt schon mal ein bisschen aus. Wenn der Barak jetzt gesagt hätte, wenn ich nicht die Ehre bekomme, dann mache ich es auch nicht. Dann wüssten wir etwas über den geistlichen Zustand von dem Barak. Der wollte nur die Ehre haben. Aber der Barak hat sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen. Und da merkt ihr, dass es dem Barak wirklich darum ging. Ich will den Willen Gottes tun. Wenn die Deborah mitgeht und sagt mir Bescheid, wann ich losziehen soll, dann mache ich das. Ob ich jetzt diese Ehre bekomme oder nicht. Ich vermittle euch momentan ein anderes Bild von Barak, als wenn ihr zum Beispiel die MacArthur Studienbibel lest. In deren Auslegung war Barak ein Schlappschwanz. Nach meinem Verständnis, aber das ist nicht die Hauptsache, versteht ihr, da kann man anders drüber denken. Ich finde den Barak, der unter die Glaubenshelden gezählt worden ist, ich fand den spitze. Warum? Ihr lieben Leute, das Land ist besetzt seit 20 Jahren von Sisera und von dem König, von den Kanaanäern. Die waren so überlegen. Die Menschen haben sich nicht nur auf die Straße getraut, nicht nur auf die Ecke getraut. Und dann soll der Barak hingehen und soll ein Heer von 10.000 Leuten zusammensammeln. Das war ein Himmelfahrtskommando. Könnt ihr das nachvollziehen? In so einer Zeit sich ein Heer zusammenzustellen. Und das hat er aber gemacht. Und dann ist er auf den Berg Tabor gezogen. Den Berg Tabor gibt es bis heute, könnt ihr hingehen. Alles sehr interessant in Israel. So, und dann war er oben auf dem Berg. Und jetzt hat hier etwas gesagt. Deborah machte sich auf, ging mit Barak nach Kedesh. Und Barak rief Sebulon und Naphtali, das sind zwei Stämme, nach Kedesh zusammen. Und 10.000 Mann zogen in seinem Gefolge hinauf. Auch Deborah zog mit hinauf. Und man berichtete dem Sisera, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor hinaufgezogen sei. Und da rief Sisera alle seine Wagen zusammen, 900 eiserne Wagen, und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm war.
von Haroshet Goyim an den Bach Kishon. So, jetzt wird es ganz wichtig. Gott hat ja versprochen, der Barak soll das machen und Gott wird Sieg schenken. Achtet mal drauf, wie das nachher passiert ist. Deborah aber sagte zu Barak, als sie dann angekommen war, mach dich auf, denn dies ist der Tag, da der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Dies ist der Tag. Da wusste der Barak, jetzt soll's losgehen. Aber Leute, mit 10.000 Mann gegen eine totale militärische Überlegenheit. Auch das war, ihr könnt das alles in Kommentaren nachgucken, das war wie ein Himmelfahrtskommando. Der Sisera hat darüber gelacht, über 10.000 Leute. Die hatten allein so viel Streitwagen plus Fußvolk und alles. Versteht ihr? Und der Barak, Held des Glaubens, der machte es und zog los, als die Deborah gesagt hat, jetzt, das ist der Tag. Und Barak stieg vom Berg Tabor hinab und 10.000 Mann nach ihm. Und dann Vers 15, und der Herr brachte Sisera und alle seine Wagen und das ganze Heerlager in Verwirrung durch die Schärfe des Schwertes von Barak. Und Sisera stieg vom Wagen herab und floh zu Fuß. Was war passiert? Hat auf einmal der Sisera Angst bekommen vor diesem 10.000 Fußvolk? Nein, es ist was anderes passiert. Im Deborah-Lied, ein Kapitel später, wenn man hier schon die Bibel hat, kann man sie ja direkt zitieren, da heißt es im Vers 4, der Himmel troff und die Wolken troffen von Wasser. Und Vers 21, der Bach Kishon riss sie weg. Der uralte Bach, der Bach Kishon. Das heißt, da begann ein Riesenregen, ein Riesenunwetter. Und dann ist der Bach angeschwollen. Und was machen Eisenwagen? Was machen Eisenwagen auf einem weichen Boden, die sacken ein, die konnten nichts machen. Und dann kamen die 10.000. Und da sind die in Verwirrung geraten, die kamen total durcheinander. Und wahrscheinlich der Sisera, er hat als Heerführer vielleicht einen besonders komfortablen Wagen, der natürlich noch schwerer ist wie heute. Mercedes ist auch etwas schwerer als ein kleiner Polo. Ne? Nur mal so als Beispiel. Und dann ist sein Wagen natürlich erst recht eingesackt. Und da ist er aus dem Wagen raus und ist geflohen, 20 Kilometer weit. Dort wurde er dann von einer Frau mit dem Pfahl durch den Kopf, das war dann das Ende von Sisera. Darauf will ich aber heute nicht eingehen. Ich will heute bleiben bei Deborah und Barak, dass wir etwas von diesen Leuten lernen. Das war die Geschichte. Zweitens, das immer wiederkehrende Problem war die Treulosigkeit des Gottesvolkes. Das Muster. Das ganze Richterbuch ist damit durchzogen. Die Israeliten dienten Gott. Ihnen ging es gut. Wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis tanzen, sagt man bei uns. Dann sind sie abgefallen, anderen Göttern nachgelaufen. Dann kam genau das, was in Josua 24 steht. Gott hat sich zurückgezogen und hat Leute hingeschickt, die ein Strafgericht an Israel vollstreckt haben. Dann ging das eine ganze Zeit lang, die Zeitspannen sind unterschiedlich. Dann schrien sie zu Gott und Gott schickte einen Richter. So, und dann ging es weiter so. Das war der Kreislauf des Richterbuches. Treue, die Treulosigkeit des Gottesvolkes, und Treue meint hier Bundestreue nach Josua 24. Segen und Fluch wurden damals vorgelegt Und Gott ist verlässlich. Wenn Gott was sagt, dann meint er das auch so. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, Segen und Fluch, solche Aussagen, die gibt es ja nur im Alten Testament. Dem ist nicht so. Ich lese einfach aus Johannes 3, ist uns sehr vertraut, glaube ich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Nächster Vers. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschheit zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Noch einmal Ausrufungszeichen. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, der ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Merken wir das. Jesus schildert das Beispiel vom schmalen und vom breiten Weg. Das gleiche Thema. Oder in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir kommt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Darum geht es, dass wir den Willen Gottes tun, aber eben auch, dass wir versuchen, den Willen Gottes rauszubekommen. Und das kann nicht darin liegen, dass Menschen, Christen, jahrhundertelang da mitmachen, dass die Frauen nur unterdrückt worden sind. Ich habe das meiner Tochter mal geschildert, wie ich in den 80er Jahren mich für Frauenrechte eingesetzt habe. Sagte meine Tochter zu mir, Papa, da warst du damals schon Feminist. Habe ich gesagt, nein, ich war Christ, ganz einfach Christ, der die Bibel ernst genommen hat. Paulus sagt in Epheser 5 zum Beispiel, wer seine Frau liebt, der tut sich selber was Gutes. Jeder, der verheiratet ist, weiß doch, dass es so ist. Wenn ich meiner Frau Gutes tue. Wie man in den Wald ruft, so schallt es auch öfters zurück. Kennt ihr doch. Wir sind doch als Christen dazu verpflichtet, einander zu lieben. Wir haben im Ehegelübnis gesagt, zu lieben, zu ehren und zu achten. Ihr Lieben. Guckt euch manche christliche Ehe an. Nochmal eine Definition zur Bundestreue. Was Gott will, das tue ich. Sonst ist das eine Unterlassungssünde. Was Gott will, das tue ich, sonst ist es eine Unterlassungssünde. Und was Gott untersagt, das lasse ich, sonst ist es eine praktizierte Sünde. Ist richtig. Die Frage ist, stand Barak vor einer Unterlassungssünde? Ja, er stand davor. Aber er hat es kommuniziert. Ich ziehe los. Aber nur, wenn du, Deborah, mitkommst. Wisst ihr übrigens, dass das, was hier geschildert wird, 200 Jahre später in Israel Gesetz war? Manche von euch kennen doch den König Saul. Saul, ne, ist bekannt. Saul durfte als König nur losziehen, wenn vorher der Prophet Samuel dort war und grünes Licht gegeben hat. Versucht euch bitte zu erinnern. Und was machte er? Er opferte schon vorher, bevor der Samuel da war. Und dann sagte Samuel zu ihm, du hast heute das Erbkönigtum verspielt. Deine Kinder werden nicht auf dem Thron sitzen. Das heißt, das, was Barak hier wollte, in Zusammenarbeit, dass der militärische Heerführer und die geistliche Leiterin oder der geistliche Leiter, dass die zusammengehören, das wurde später in Israel Gesetz. Hier wurde es das erste Mal praktiziert, ich sag mal, durch die Führung Gottes. Deshalb kann ich das nicht dem Barak vorwerfen. Eine Folge der mangelnden Treue zu Gott war die Spaltung. Das kommt in unserem Text nicht so ganz richtig zum Ausdruck, aber man kann das in Kommentaren nachlesen. Die Kanaaniter, die besetzten das Land, sie plünderten das Land und sie spalteten auch das Gottesvolk. Also, im Norden waren Stämme, im Süden waren Stämme und die Kanaaniter sind mitten reingefahren. Und damit war das Land gespalten. Es gab im Norden einen Teil, einen Südenteil. Das ist nicht Nordreich und Südreich, wie später, nach Salomo und nach David, sondern das wurde damals durch diese Leute, wurde das gespaltet. Das ist etwas Typisches. Wenn Gott sich zurückzieht, dann gibt es unnötige Spaltungen. Die Bibel berichtet davon, dass es sinnvolle Spaltungen gibt. Leute, darüber habe ich hier gepredigt, Matthäus 18, wenn Leute ganz bewusst in Sünde weiterleben sollen, leben wollen, dann soll man sich nach seelsorgerlicher Begleitung, nach Gesprächen, nach Gebet miteinander, nach Zuhören, nach Absprechen, es kann eine ganze Zeit lang gehen. Aber wenn er dabei bleibt, dass er weiter in Sünde leben will, dann sagt Jesus, der liebe Herr Jesus sagt, dann sei er euch wie ein Heide und Zöllner. Ich habe immer gedacht, um Heiden und Zöllner gilt es sich auch weiterhin zu bemühen, aber Gemeindeglied kann er nicht bleiben. Das ist so, denn die Gemeinde ist heilig. Jesus aber will Gehorsam in der jeweiligen Berufung und er will Einheit in Treue, Demut und Liebe. Ich habe da runtergeschrieben Apostelgeschichte 10. Ich will es nur kurz anreißen. Der liebe Petrus hatte den Missionsbefehl gehört. Und dann war er in Joppe gewesen, oben auf dem Dach. Hat gerade stille Zeit wahrscheinlich gemacht. Ich sehe das Grinsen. Einige Leute kennen die Geschichte gut, das ist wichtig. Und dann auf einmal hat er eine Vision. Und da war ein Tuch. Und lauter, für uns lauter leckere Sachen, ne? Aber lauter Sachen, die dem Juden verboten waren. Und da hat der Peter gesagt, nein, Herr, sowas würde ich nie essen, dass du mir sowas in der Vision da anbietest. Und da sagt Gott zu ihm, nenne das nicht verboten, was heilig ist, so ungefähr. Und dann denkt der Petrus darüber nach. Wohlgemerkt, er hat ja den Missionsbefehl gehört. Das war ja einige Zeit später. Und dann kommen Leute und sagen, ja, es ist ein Engel erschienen, dem Cornelius. Die sollen hier nach Joppe gehen, hier soll es einen Petrus geben, der soll zu ihnen kommen. Und dann ist Petrus hingegangen, hat ihn ins Evangelium gebracht und die Leute sind zum Glauben gekommen. Das war die Heidenmission, das Pfingsten der Heiden wird es genannt. Und dann hat Petrus aber zu Hause Druck bekommen. Aber die haben nicht hintenrum geredet, die Leute damals. Die haben mit dem Petrus geredet und die haben ihn vorgeladen. Und dann hat der Petrus in Kapitel 11 genau geschildert, wie alles war. Und dann sagt Petrus, wenn Gott mich so führt, wenn Gottes Berufung so ist, dass auch die Heiden zum Glauben kommen, dass sie den Geist Gottes bekommen. Wenn das so ist, wer bin ich, dass ich mich gegen Gottes Berufung stelle? So, ihr Lieben, das bitte ich wirklich mitzunehmen. Ich habe zig Frauen kennengelernt, zig, die mir ihre Berufungsgeschichte erzählt haben. Es ist nicht nur die Frau Dr. Meyer von Krishona. Viele andere Frauen. Ihr kennt die auch, Missionarinnen, die auf dem Missionsfeld sind. Viele Missionarinnen wurden schon unter Druck gesetzt, deshalb, weil sie dort auch Männer gelehrt haben. Manchmal geht es gar nicht anders. Aber ihr Lieben, wenn es heißt, du sollst nicht stehlen und du stiehlst, dann ist das Sünde. Aber wenn mich einer fragt, aus welchem Grund verhältst du dich so, wie du dich verhältst? Und dann sagt die Frau, weil Jesus mein Herr ist. Jesus, der ist doch tot. Und dann sagt die Frau, nein, der ist auferstanden. Dann ist das eine Lehraussage. Ja, dann ist das natürlich eine Lehraussage. Die Frauen, die Jesus berufen hat, die am Grab waren, beim Tag der Auferstehung, der hat nicht gesagt, vor Gericht gelten eure Aussagen sowieso nichts in unserer Zeit, deshalb holt erstmal den Petrus her, es reicht, wenn ich dem das alles erzähle. Nein, der sagte zu den Frauen am Grab, geht hin und sagt es den Brüdern, dass der Messias auferstanden ist und sagt ihnen weiter, wir treffen uns wieder am See Genezareth. Und die Frau, ach, wir dürfen doch nicht reden. Der Paulus wird später sagen, die Frau schweigt in der Gemeinde. Wir behalten es lieber für uns, es könnte sonst Konflikte geben. Versteht ihr, so ein Blödsinn macht doch keiner, so hat auch keiner gemacht. Auf den Gedanken kam keiner. Ich möchte euch das sagen. Ich möchte euch Überzeugungsarbeit mit euch machen. Wenn ich merke, dass Paulus sagt, die Frau schweigt in der Gemeinde, dann müsste, und die Frau soll nicht lehren, wenn sie dann lehrt, dann müsste das Sünde sein. Aber so viel Hirn, so viel Verstand hat jeder, dass hier irgendetwas nicht stimmt. So, und jetzt gibt es zwei Wege, wie ich mit solchen Sachen umgehe. Der eine Weg ist, den Luther empfohlen hat, wenn ich eine Bibelstelle, Passagen drankomme, die ich nicht verstehe, dann sagt er, dann lupfe ich meinen Hut. Respektvoll, respektvoll, schweige und gehe weiter. Das ist das eine. Der andere Weg ist das, Psalm 1. Wohl dem, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust an den Weisungen des Herrn. Wörtlich übersetzt, und murmelt über seine Weisungen bei Tag und bei Nacht. So einer möchte ich gerne sein. Nachdenken, da steht im lateinischen Übersetzung das Wort meditari. Bibeltexte sind da, um darüber nachzudenken, um zu beten, um zu forschen. Was steht wirklich da? Was sagten andere Leute da dazu? Und bei Paulus will ich euch das jetzt auch noch gerade sagen. Paulus hat ja nicht nur gesagt, die Frau schweige in der Gemeinde. Paulus hat auch gesagt, wenn ihr prophetisch redet, dann verhaltet euch so und so. Also setzt Paulus auch voraus, dass die Frauen geredet haben. Und diese Dinge, die müssen wir doch zusammen sehen. Professor Baum hat gesagt, für diese Spannung gibt es in der Theologie, er kennt 15 verschiedene Erklärungen. Die werde ich euch heute nicht bringen. Aus verständlichen, urzeitmäßigen Gründen. Deshalb bitte ich euch, dieses Blatt mitzunehmen und das Video anzugucken. Aber was Jesus möchte, Jesus will Gehorsam der Berufung. Ich habe eine Berufung bekommen nach Krishona. Nach der stillen Zeit war eine Stimme im Raum, nimm Briefpapier, schreibe an Helmut Hanse und lass dir die Anmeldeformulare von Krishona zuschicken. Wortwörtlich so. Vergisst mir nie mehr wieder, wenn sowas passiert ist. Und dann bin ich nach Krishona gefahren. Ein Jahr später kam mein Freund zu mir, mein Mentor, der mich 49 Jahre begleitet hat, der in der Zwischenzeit in der Ewigkeit ist. Da hat er gesagt, der Hacker hat eine Beziehung zu Thea. Ich halte das für zu früh. Aber ich werde ihm nicht sagen, er soll das Verhältnis beenden. Dann kam er zu mir nach Krishona, das war es ihm wert, von Kassel bis nach Krishona gefahren und hat gesagt, ich muss mit dir reden. Und dann sagte er mir auf dem Dorfplatz, wir liefen dort über den Dorfplatz, dann sagte er mir, Hacke, mach mit der Thea Schluss. Das wollte er nie sagen, aber er hat es gesagt. Und als er das sagte, war schräg hinter mir eine Stimme, was der Holm sagt, das tue. Aber da war keine. Es war die gleiche Stimme, die damals gesagt hat, nimm Briefpapier. Ich bin zu meinem Zimmerkollegen gegangen, habe ihm das erzählt. Nach 3 Tagen sagte er, Hacke, Schweizer, Hacke, wenn du nicht machst, wovon du überzeugt bist, dass es richtig ist, dass Gott es will, wenn du das nicht tust, dann wirst du nicht hier auf St. Krishona bleiben können. Solche Freunde habe ich gebraucht. Dann habe ich das Verhältnis beendet mit meiner geliebten Thea. Im Vertrauen darauf, wenn Gott das will, dann kann das später noch was werden. Wir sind in diesem Sommer 46 Jahre verheiratet. Und sie hat zu mir gesagt, Schatz, ich habe sie mal gefragt, warum hast du mich geheiratet? Hat sie gesagt, Schatz, du bist meine Berufung. Die hat nicht nur gesagt, was verknallt oder was weiß ich. Sie hat ja auch gesagt, ich sei der Papagei damals im Jugendkreis gewesen. Gut, okay. Aber sie hat auch gesagt, du warst meine Berufung. Und ihre Sache war es, ihren Mann zu unterstützen, wie sie nur kann und wo sie nur kann. Und für mich bedeutet es, meine Frau, die Frauenfrühstücksarbeit und sowas gemacht hat, sie unterstützen, wo es nur ging. Und als ich Krebs hatte, ich bin 11 Monate ausgefallen, hat meine Frau für mich Bibelstunden gemacht. Manche würden sagen, darf die das? Da kam nämlich öfters auch ein Mann dazu. Und mir hat jemand gesagt, in einer FEG, ich nenne aber nicht wo, da hat er gesagt, da hätte die Thea sofort aufhören müssen zu reden. Warum soll es Sünde sein, wenn meine Frau weiter die Heilige Schrift ausgelegt hat? Die Autorität ist doch nicht meine Frau, die Autorität ist doch das Wort Gottes. Versteht ihr das? Versteht ihr, wie eng manche Leute sind? Und dann ist meine Frau auch im Vorstand gewesen. Auf Bitten des Vorstandes. Und sie hat mich vertreten. Meine Frau hat ja auch die theologische Ausbildung von Krishona. Warum soll sie nicht, wo ich nicht kann, 11 Monate, wo ich krank bin, wirklich krank war, dann hat sie Stellvertretung gemacht für mich. Auf meinen Wunsch hin und auf Wunsch des Vorstands. Und ohne schlechtes Gewissen. Und wenn ich diese biblizistischen Leute sehe, die sagen dann immer, nein, sofort Schluss, eine Frau darf keine lehrmäßigen Aussagen gegenüber einem Mann machen. Nur gegenüber Kindern und gegenüber anderen Frauen. Und Baum erklärt das, warum das damals in Korinth richtig war. Und Zinzendorf.
Wo habe ich denn jetzt?
Hier. Der Graf lehnte die Verallgemeinerung des Satzes, die Frau schweige in der Gemeinde, aus dem Brief des Apostels an die Gemeinde in Korinth entschieden ab. Nach seiner Erkenntnis hat Paulus nur einer Nation, eben den Griechen, aufgrund bestimmter Umstände diese Anweisung gegeben. Das ist Peter Zimmerling, ein positiver Theologe, starke, fromme Frauen. Wer das mal gerne lesen will, dem leihe ich das gerne aus. Zinzendorf, wer war das? Zinzendorf war einer unserer Glaubensväter. Herrn Haag, Herrn Hut, wo die Losungen herkommen, das ist Zinzendorf. Wenn ihr auf die Ronneburg fahrt, da ist ein Zinzendorf-Zimmer. Und in der Nähe von der Ronneburg, da ist Herrn Haag. Das war ein geistliches Zentrum, da wohnten 1000 Leute. Und in Büdingen, die Stadt Büdingen hatte nur 850 Leute damals. Und der Graf von Büdingen hat die Christen damals auf Herrn Haag geistlich unter Druck gesetzt. Und dann verließen diese 1000 Leute Haus und Hof und haben gesagt, wir leben nach dem Evangelium, das lassen wir uns nicht nehmen. Lieber verlassen wir alle Häuser. Man kann sich das alles heute noch angucken. Lieber verlassen wir das alles, als dass wir Gott verlassen. Denn das, was der Fürst von uns will, ist gegen das Evangelium. Das war kein Weichei. Der war auch kein Feminist. Der lebte von 1700 bis 1760. Versteht ihr? Damals gab es keinen Feminismus. Aber er hat das Wort Gottes gesehen und er hat gemerkt, welchen segensreichen Dienst die Frauen gemacht haben. Wie die Deborah. Gott beruft sich eine Prophetin und Richterin. Sie war Prophetin, also Berufung zum Sprachrohr Gottes, und sie war Richterin, Berufung zum Kampf gegen Unrecht. Und sie war in Richter 5, Vers 7, Finde ich das toll. Eine Mutter in Israel. Sie war eine Mutter in Israel. Zu einer Mutter, zu einer Mama kann ich kommen mit allen meinen Sorgen und werde nicht abgewiesen. Ist das nicht was Schönes? Ist das nicht was Schönes? Berechtigte Bedenken? Fragezeichen. Darf Gott das, eine Frau, berufen? Ja, aber nur, weil Barak solch eine Niete war. Paulus wäre dagegen. Es ist ein fiktives Gespräch. Wenn Gott beruft und beauftragt, dann muss geredet werden. Wenn Gott beruft und beauftragt zum Reden, dann muss geredet werden. Und schon im Alten Testament hat Gott geredet durch Männer, das war meistens, durch Frauen. Und durch was hat er noch geredet? Selbst auch durch einen Esel bei Bileam. Wenn Gott beruft, hat keiner das Recht, diese Berufung in Frage zu stellen. Als Gott mich berufen hatte, eine Motorradfahrerarbeit in Hessen aufzubauen, hat mein Vorstand gesagt, Hartmut, wenn wir dir das nicht erlauben, mein Bezirk hatte damals 14 Orte plus 3 Jugendkreise, ich war auch noch mit einem anderen zusammen Kreisverbandsvorsitzender, also ich hatte eigentlich genügend Arbeit. Aber ich habe ganz klare Hinweise bekommen, ich habe auch gerade in dem Jahr geheiratet, ne? Ja, ich sollte das machen, 1980. Und dann hat mein weiser Vorstand gesagt, Hartmut, wir hätten es zwar lieber, du würdest dich mit deinen 29 Jahren mehr um die Altenarbeit im Bezirk kümmern. Ihr kennt mich doch etwas, ob ich wirklich der Prädestinierte bin für die Altenarbeit. Gut. Und dann haben sie aber weiter gesagt, aber wir haben den Eindruck, wenn wir dir das nehmen, wozu du dich berufen fühlst, dann schaden wir uns selber. Wie oft haben Männer, Frauen, die Gott berufen hat, nicht ihrer Berufung geglaubt? Ich habe darüber keine Zahlen. Die Bibel schreibt von Leuten in der Offenbarung, da hat eine Frau ihr Lehren verbreitet. Da muss man voll dagegen vorgehen, aber das würde ich beim Mann genauso machen. Aber wenn Glaubensgeschwister einen weiterführen, einem hilfreich sind, meine Ehe, mit mir ist es nicht immer einfach verheiratet zu sein, meine Seelsorgerin, die hat uns jahrelang begleitet, weil es eine therapeutische Seelsorgerin war, mit Ausbildung, mit allem drum und dran, aber ich war armes Predigerlein, ich habe ja nie das verdient, was ein Pfarrer meinetwegen verdient. Das darf man auch, ich habe auch nie das verdient, was ein FEG-Pastor zum Beispiel verdient. Weil die Gemeinschaftsbewegung anders bezahlt hat damals. Aber finanziell war ich knapp. Und da hat diese Frau gesagt, Hartmut, ich mache euch zu meinem Hobby. Und die hat unsere Ehe jahrelang begleitet. Segensreich begleitet. Habe ich mir was von dieser Frau sagen lassen? Ja, aber natürlich. Sie ist meine Glaubensgeschwister, die sehr kompetent war. Aber natürlich, und ich bin dankbar dafür, ich habe sie darum gebeten. Gott beruft sich eine Prophetin und Richterin. Er beruft sie sich. Und der Theologe Martin Holland schreibt in der Wuppertaler Studienbibel, ganz offenbar, Gott offenbart sich ihr, der Deborah, was sie und das Volk jetzt zu tun haben. Zugleich richtet sie Israel. Das wird so selbstverständlich erklärt, dass wir annehmen müssen, dass Israel kein Amtsverbot für die Frauen kannte. Wenn Gott eine Frau beruft, bedarf das keinerlei Erklärung. Der souveräne Gott. Deborah, Kapitel 5, Vers 12, Deborah wird von Gott erweckt, Gottes Handeln. Deborah, sie fordert Barak zum Kampf auf. im Namen Gottes. Sie erinnert ihn daran. Sonst wäre Israel mutlos geblieben, Kapitel 5, Vers 7. Und Gott zeigt sich allen als gnädiger Befreier seines Volkes. Dadurch, dass die Berufenen ihren Job machen. Die Deborah macht ihren Job und der Barak macht seinen Job. Hier ist etwas, wo man unterscheiden muss. Die göttliche Schöpfungsordnung, die regelt die Unterordnung der Frau und der ihren Mann. Das zieht sich überall komplett durch. Altes wie Neues Testament. Das ist aber nichts Bedrohendes. Das ist gut, dass man im Konfliktfall weiß, wer das letzte Wort spricht, wenn das der Fall ist. Ansonsten soll die Liebe untereinander regieren, das einander zuhören, das miteinander beratschlagen, das überzeugen und das Gemeinsame, das Einssein. Die zwei sind eins. Aber die göttliche Schöpfungsordnung regelt die Unterordnung der Frau und der ihren Mann. Das sagt genauso auch der Baum. Deborah lebte ihre Berufung als Prophetin und Richterin innerhalb der göttlichen Ordnung. Sie ging nicht zwischen die Tore und hat gesagt, hallo, ich bin hier Richterin, ich bin hier von Gott berufen, geht ihr mal zur Seite oder ich nehme hier mal den Vorsitz. Nein, die Deborah hat gesagt, man trifft mich an der Palme. Da müsst ihr schon die Berge ein bisschen hochgehen, da oben im Gebirge. Da steht eine einzelne Palme. Wer Rat will, kann gerne bekommen. Die Freiheiten, die sie sich nahm, waren Ausdrucksformen ihres Glaubens und ihrer Berufung. Und ihr Mann, Lapidot, ihr Mann, der machte ihr wohl keine Szene. Ich denke, der Lapidot wird sie unterstützt haben. Also, wenn ich in der Ewigkeit bin, will ich noch mal mit Lapidot reden. Ich glaube, dass er sogar einer war, der war stolz auf seine Frau. Also, wenn ich, ne, ich bin auch heute stolz auf meine Frau. Aber wenn ich, meine Frau ist manchmal ein bisschen Schisshas. Also, sie ist etwas ängstlich. Aber so eine Frau wie die Deborah, tut die nicht auch irgendwie, dass sie ein Vorbild ist? Ja, also ich denke auch. Wie sie Gottes Wort hört und weitergibt, ohne Abstriche. Wunderbar, wunderbar. Fünftens, was sagt mir dieser Text im Kontext? Gordon Fee, der sagte im Englischen, a text without a context is a pretext. Auf Deutsch ist das, ein Text ohne Beachtung des Kontextes, also des Umfeldes von dem Textes, ist nur ein Vorwand. Da gibt es Leute auch, die picken sich Bibelstellen raus, um ihre eigene Meinung durchzusetzen. Das ist ein Missbrauch, ein Missbrauch. Das wurde uns schon vor 50 Jahren geklärt, da nennt man das, die Bibel ist kein Steinbruch, wo ich mir die Steine raussuche, die mir passen. So geht es nicht. Die göttliche Schöpfungsordnung regelt also die Unterordnung der Frau unter den Mann. Die Gesellschaftsordnung der Antike war das öffentliche Lehren einer Frau, das galt als unschicklich. Der Mann war auch das Sprachrohr der Frau in der Öffentlichkeit. Baum wird euch zig Beispiele dafür nennen. Und die Gemeindeordnung verpflichtete zur gegenseitigen Agape und zur Unterordnung unter die Leitung. So, daran merkt ihr, dass ich jetzt nicht der Revolutionär bin. Die letzte Folie. Bin ich bereit? Das ist die Konsequenz. Bin ich bereit, um Gottes Weisung und Leitung für heute zu beten? Zu hören, Aussagen zu prüfen, gemäß dem Psalm 1 zu forschen? Bin ich auch bereit, mich selber mit meiner bisherigen Sichtweise in Frage stellen zu lassen? Bin ich dazu bereit? Das sind Fragen, geistliche Fragen an mich selber. Ich bin ja auch Großvater. Ich habe zu meiner 13-jährigen Johanna, 13 Jahre, schwieriges Alter, ich hoffe, das. Die ist eine ganz liebe, ja. Da habe ich ihr mal gesagt, Johanna, wenn ich nicht mehr bereit bin, meinen Kindern oder meinen Enkeln zuzuhören und mich auch von ihnen korrigieren zu lassen,
dann bin ich alt. Dann bin ich so alt, wie ich nie alt werden will. Bin ich bereit, die eigene Begrenzung anzuerkennen, wie Barak? Der Barak sagte, ich weiß den Zeitpunkt nicht. Ich kann da nicht einfach hingehen und loslegen, das geht nicht. Und Hilfe zu erbitten, bin ich dazu bereit, um die eigene Berufung kompetent leben zu können? Und der Barak hat gesagt, ich brauche dich, Deborah. Du weißt den Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Bist du bereit, bin ich bereit, immer wieder neu darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten unsere jetzige Gesellschaftsordnung uns bietet? Heute ist es nicht unschicklich, wenn Frauen in der Öffentlichkeit reden. Wir haben in den Schulen überall Lehrerinnen. Dass Frauen Lehre weitergeben, ist in der jetzigen Gesellschaftsordnung überhaupt kein Problem. Mein Gedanke ist, also nutzen wir das doch. Meine Tochter hat kein Problem. Meine Tochter hat keine theologische Ausbildung. Sie hat mir gesagt, Papa, wenn man im Predigerhaushalt aufwächst, das ist schon eine halbe Bibelschule. Gut, sie ist auch ein bisschen dominant, das merkt man daran. Und sie wurde gebeten, dass sie als Jugendmitarbeiterin in der evangelischen Kirche, Johanneskirche, in Darmstadt mitarbeitet. Als Frau. Und das macht sie. Und die Leute haben gesagt, die Jugendlichen haben überhaupt kein Interesse daran an biblischen Geschichten. Meine Tochter sagte, da liegst du schief. Ich habe ständig die Erfahrung gemacht, dass biblische Geschichten für die Kinder spannend sind, gut sind und lehrreich sind. Und meine Tochter hat eine Jugendarbeit aufgebaut und da hat man gemerkt, auch an den Zahlen, die Leute waren nicht abgestoßen davon, sondern sie sind gekommen. Als sie den einen Jugendkreis noch weitergegeben hat, musste, dann ist er kleiner geworden. Und soll ich jetzt als Papa sagen, das Weib schweigen der Gemeinde, ich bin ja nicht blöd. Ich kenne meine Tochter. Ich weiß, dass sie mir im Gebet ein Vorbild ist. Ein Vorbild ist. Und ich soll das, was sie als ihre Berufung ansieht, die hat sich da ja nicht reingedrängt. Ich soll ihr damit das Gewissen schwer machen. Aber nein. Und was macht ihr Mann? Ihr Mann unterstützt sie nach allen Regeln der Kunst. Obwohl er Direktor ist bei der Chemiefirma Merck, der hat wirklich auch was zu tun. Er ist auch noch nebenbei im Kirchenvorstand, ist auch noch dort, ne? Aber natürlich unterstützt er seine Frau. Und wisst ihr, wie er das macht? Meine Tochter, die liebt nicht so sehr die Hausarbeit. Wenn mein Schwiegersohn nach Hause kommt, dann geht er erst in die Küche und spült die Sachen ab und bereitet das Abendessen vor. Dann habe ich gesagt, Alex, willst du nicht lieber mal ein bisschen Ruhe haben nach deiner Arbeit? Ich meine, Merck als Direktor dort arbeiten ist anstrengend. Und da habe ich gesagt, ach, weißt du, Papa, das ist entspannend für mich. Für mich ist es entspannt, für meine Frau ist Belastung. Also mache ich den Haushalt hier und meine Frau kümmert sich um ihre Sachen. Könnt ihr verstehen, dass dieser Alex mir ein Vorbild ist? Also nicht unbedingt ich ihm, sondern er ist mir ein Vorbild. Letztens, und die von Gott berufene Gemeindeleitung, bin ich bereit, die von Gott berufene Gemeindeleitung zu fördern, zu respektieren und sie in Fürbitte und Fürdank zu begleiten. Ich sage bewusst Fürbitte und Fürdank, denn es ist wichtig, dass wir für die Gemeindeleitung vor Gott danken. Und wie soll das geschehen? Petrus schreibt, leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als rechte Hirten. Kümmert euch um sie. Nicht, weil es eure Pflicht ist, sondern aus innerem Antrieb, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. In eurem Verantwortungsbereich führt euch nicht als Herren auf, also Machotum, sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte kommt, den Siegeskranz erhalten, der nie verweckt. Euch, Jüngeren, aber sage ich, ordnet euch den Ältesten unter. Überhaupt müsst ihr, und das sage ich aber allen, im Umgang miteinander jede Überheblichkeit ablegen. Ihr wisst doch, Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die sich gering achten, die gering von sich denken, den Demütigen, denen wendet er seine Gnade zu. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Und alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Auch für das, was ich heute gelehrt habe, muss ich Rechenschaft ablegen. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ich empfehle euch, mit eurem Vorstand auch so umzugehen, dass ihr das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ich danke euch, dass ich diese Predigt hier so halten durfte. Es war mir ein Herzensanliegen. Und ich glaube, wenn wir das leben, was ich heute gesagt habe, auch wenn man stolpert, man fällt, aber wenn wir da dabei bleiben, und suchen, das Wort Gottes richtig zu verstehen, wenn wir einander auch die Berufung glauben. Ich glaube, dass Gott uns segnet. Segen meine ich nicht, dass eine Gemeinde immer zahlenmäßig wächst. Segnen ist das, dass unsere Beziehung zu Jesus immer inniger wird. Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich ein Mensch mit Mängeln bin. Ich bin auf deine Vergebung angewiesen. Aber du siehst das Herz an. Du weißt, wie mein Herz pocht und dass es mir darum geht, dass dein Wort recht verstanden wird und recht gelebt wird. Und ich möchte mich immer unter dein Wort beugen. Schenke uns das auch, dass wir dein Wort recht verstehen, liebevoll mit Andersdenkenden umgehen, uns nicht erheben über andere und andere Menschen nicht verachten, sondern deine Ehre suchen. Ich danke dir, Herr, dass du hier bei uns warst und bei uns bist. Du bist unser guter Hirte. Weide uns recht. Amen.